Macht und Millionen. Der Podcast über echte Wirtschaftskrimis.
Hallo und herzlich willkommen zu Macht und Millionen, dem True Crime und Investigativ-Podcast von Business Insider. Ich bin euer Host, Kajan Özkens, Chefredakteur von Business Insider. Und wir starten heute mal mit einem Gruß nach Mauritius. Von dort aus hat uns Jan geschrieben, er ist Macht und Millionen-Hörer und hört auf Mauritius immer unsere Folgen. Da habe ich ihn natürlich gefragt, wie hat es dich denn nach Mauritius verschlagen? Und da hat er gesagt, ja, er ist ausgewandert mit seiner Frau, mit seiner Tochter, weil sein großer Traum war es immer, in einem warmen Land zu leben und möglichst früh in Rente zu gehen. An der Rente arbeitet er noch. Er berät von dort aus deutsche Unternehmen. Auf jeden Fall finde ich es toll, dass Jan auf Mauritius Macht und Millionen hört. Und es gibt heute, ganz am Ende der Sendung übrigens, noch ein Update zu unserem Bewerbungsprozess als Co-Host von Business Insider. Da hatten wir ja vor einigen Wochen einen Aufruf gestartet, haben tolle Bewerbungen bekommen. Da erzähle ich am Ende noch etwas dazu. Aber heute haben wir einen anderen Co-Host da. Das ist Tobias Fuchs, Investigativreporter von Business Insider. Und ja, herzlich willkommen, Tobias.
Ja, hallo Kajan. Ich bin froh, endlich nochmal hier zu sein. Wir sind noch nicht in Rente. Wir sind hier jetzt in Berlin und reden über einen ganz spannenden Fall.
Genau, ich mache euch jetzt mal eine kurze Zusammenfassung von der Folge. Also in dieser Folge geht es gleich um zwei Geschichten in einer. Es geht um einen Filzverdacht im Verkehrsministerium im Zusammenhang mit Wasserstoffprojekten. Also um die Frage, war ein Abteilungsleiter im Ministerium an der Vergabe von Fördergeldern beteiligt, von denen auch Freunde und Buddies profitiert haben? Es geht nicht nur um diesen Filzverdacht, sondern auch um eine ja schon sehr krasse medieninterne Affäre beim Handelsblatt. Denn ein Reporter vom Handelsblatt hatte diese Vorwürfe, diese Affäre vergangenen Sommer zuerst recherchiert. Doch dann hat die Zeitung die Berichterstattung wenige Monate später wieder zurückgezogen. Nach einem kürzlich erschienenen Spiegelbericht nimmt die Geschichte, also die Affäre, wieder Fahrt auf. Offenbar stimmt die Handelsblatt-Geschichte im Kern und damit kommen wir zu Geschichte 2. Recherchen von Business Insider zeigen, dass das Handelsblatt den betreffenden Reporter damals offenbar dazu bringen wollte, seine Quellen offenzulegen. Und dafür wurde sogar ein Gutachten bei einer externen Kanzlei in Auftrag gegeben. Und so stellt sich die Frage, wollte die renommierte Wirtschaftszeitung das höchste Gut im Journalismus verraten, nämlich den Schutz von Informanten? Tobi, wie ging denn die Geschichte los?
Die Geschichte ging im Juli 2023 los mit einem Artikel im Handelsblatt mit einer sehr spannenden Überschrift, die lautete nämlich ein unangenehmer Verdacht. Da ging es um Mr. Wasserstoff. So wurde Klaus Bonhoff, Abteilungsleiter für Grundsatzangelegenheiten im Verkehrsministerium, genannt. Und der Verdacht lautete, dass mutmaßliche Freunde von Herrn Bonhoff aus der Wasserstoffszene von Förderungen in Millionenhöhe profitiert haben sollen. Und dann stand eben der Verdacht im Raum, dass die Freundschaften eine Rolle gespielt haben könnten.
Ich kann mich noch gut daran erinnern, weil wir im vergangenen Sommer dann darüber gesprochen haben, weil kurz vorher sind andere Fälle von Vetternwirtschaft hochgekommen, und zwar im Wirtschaftsministerium. Ja. Da waren zwei Staatssekretäre betroffen.
Ja, wir haben uns damals tatsächlich geärgert, dass wir diese Story aus dem Verkehrsministerium nicht hatten. Wir hatten den Fall Greichen, der lief ja überall rauf und runter in Deutschland im Wirtschaftsministerium, die sogenannte Trauzeugenaffäre. Und Herr Greichen musste dann, nachdem nochmal ein anderer Vorgang bekannt geworden war, seinen Posten aufgeben als mächtigster Staatssekretär von Robert Habeck. Und wir hatten bei Business Insider noch eine andere kleine Affäre enthüllt, da ging es um Udo Philipp, einen zweiten Staatssekretär, also wichtigen Mann von Habeck im Ministerium. Da war es so, dass er für Startups zuständig ist und selbst aber auch Beteiligung an Startups hat. Und er hatte einen Fondsgründer für ein Expertengremium von Habeck vorgeschlagen, obwohl er in dessen Fonds investiert war.
Also es war der Sommer der Filzaffären.
Ja.
Und deswegen war die Aufregung auch besonders groß, als dann diese neue Geschichte im Verkehrsministerium hochploppte. Und natürlich hat dann gleich die Opposition gesagt, das muss aufgeklärt werden, was dahinter steckt. Schließlich geht es ja auch um Steuergelder. Aber dann war diese Geschichte plötzlich ganz schnell wieder weg.
Wir haben uns auch gewundert, was eigentlich dann passiert ist. Es ist so gewesen, dass es eben diese Berichterstattung gab. Die Vorwürfe standen im Raum. Dann hat auch das Verkehrsministerium die innere Revision anrücken lassen. Die haben zwei Monate zunächst geprüft. Und dann hat Ende August das Ministerium gesagt, an den Vorwürfen ist nichts dran. Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass der Abteilungsleiter da etwas Unlauteres getan hätte.
Und dann kam ja kurz danach die Geschichte, die wirklich sehr spektakulär, vor allen Dingen unter uns Journalisten war, dass das Handelsblatt die komplette Recherche zurückgezogen hat.
Das war tatsächlich sehr ungewöhnlich. Das Handelsblatt hat die Artikel, die der Reporter Herr Delhaes veröffentlicht hatte, zwar online stehen lassen, aber darunter einen sehr langen Korrekturhinweis gesetzt.
Eine sogenannte Klarstellung war das.
Ja, die Klarstellung, die ging auch vom Handelsblatt, auch an andere Medien raus und hat dann auch entsprechend eingeschlagen. Ich erinnere mich dann noch, der Deutschlandfunk, ja, da ist es ja immer ganz wichtig, wenn es um Neuigkeiten geht, was der Deutschlandfunk meldet. Und die haben geschrieben, das Handelsblatt habe seine Berichterstattung über die Affäre komplett zurückgezogen.
Quasi eine Höchststrafe für uns Journalisten, wenn man eine Geschichte komplett zurückziehen muss. Ich hatte damals auch so ein bisschen Mitleid mit dem Reporter Daniel Delhaes, den ich ja persönlich nicht kenne. Aber ich dachte, oh Gott, jetzt müssen die ihre Geschichte komplett zurückziehen. Damit war die tot, die hat keiner mehr angefasst. Und dann gab es im Februar diesen Jahres eine überraschende Wende.
Ja, dann hat plötzlich der Spiegel die Affäre nochmal aufleben lassen, denn den Kollegen vom Spiegel lagen dann neue E-Mails, Aktenvermerke und andere Dokumente aus dem Verkehrsministerium vor, die über das Informationsfreiheitsgesetz da angefordert und dann auch rausgegeben wurden. Und dann hat sich gezeigt, dass die ursprünglichen Vorwürfe eventuell zutreffen. Auf jeden Fall, dass es notwendig ist, denen nochmal nachzugehen. Dass sich also dieser Verdacht, den der Herr Delhaes in seiner Berichterstattung ja in den Raum gestellt hat, erhärtet.
Und es hat sich nicht nur dieser Verdacht erhärtet, sondern es gab dann auch personelle Konsequenzen. Und zwar der Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP hat dann personelle Konsequenzen gezogen und hat Mr. Wasserstoff quasi aus dem Verkehr gezogen.
Mit sofortiger Wirkung hat er ihn aus dem Verkehr gezogen und die Begründung war, dass das Vertrauensverhältnis einfach nicht mehr gegeben ist. Und die Innenrevision, die da über Monate versucht hat, den ganzen Fall aufzuklären, ja, die hatte einen Abschlussbericht im Dezember vorgelegt, der eigentlich auch da mit dem Ergebnis um die Ecke kam, dass da nichts dran ist. Und da hieß es dann plötzlich, ja, der Innenrevision hätten nicht alle Dokumente vorgelegen, nicht alle Mails und dass es neue Ungereimtheiten gäbe.
Ja, das fand ich besonders interessant, weil also eine Innenrevision, die untersucht es und die sagen dann natürlich an alle möglichen Referate, so schickt uns diese ganzen Sachen zu. Und dieses eine Referat, das dafür zuständig ist, G25, hat dann viele Mails von dem Bonhof gar nicht rausgerückt. Es geht ja in der Affäre, das müssen wir, glaube ich, einmal kurz erklären. Es geht um Mr. Wasserstoff, der zuständig ist als Abteilungsleiter. Das ist ja eine sehr hohe Position im Ministerium. Der ist zuständig für diese ganzen Wasserstoffprojekte.
Ja, nicht nur das, insgesamt für die Mobilität der Zukunft. So hat das Andi Scheuer, den kennt ja jeder, den Minister, der mit der Mautaffäre nach Hause ging, der hat den Herrn Bonhoff 2019 dahin geholt. Der Bonhoff ist eine interessante Figur. Wir haben eben über den Fall Greichen gesprochen. Greichen im Wirtschaftsministerium war ja auch jemand, der Jahrzehnte quasi ja, an einem klimafreundlichen Umbau der Republik gearbeitet hat. Und der Bonhoff war jemand, der auch in dieselbe Richtung gearbeitet hat, dass es quasi einen klimaneutralen Verkehr in der Industrie gibt mit Wasserstoff. Ja, der hat auch sich mit der Brennstoffzelle sehr gut ausgekannt. Der hat auch bei Daimler gearbeitet in der freien Wirtschaft. Und war lange bei einer Förderorganisation des Bundes tätig, die Milliarden für Wasserstoffprojekte verteilt hat. Und das heißt, alle, die so in dieser Community der Wasserstoffleute da aktiv waren, die kannten den. Und die wussten auch, dass der mit den Förderungen befasst war. Und auch als er im Ministerium war, hat man ihn dann offenbar kontaktiert.
Und dann spielt sein Freund, mit dem fährt er einmal im Jahr in der Regel in Skiurlaub, Werner Diewald, eine entscheidende Rolle in dieser Compliance-Affäre. Wer ist Werner Diewald?
Werner Diewald ist Vorstandschef des Deutschen Wasserstoffverbandes. Ursprünglich ein Verein, der sich mit dem Thema Wasserstoff befasst hat, der das voranbringen wollte. Und wenn man das so ein bisschen nachliest, ist es so, dass das mittlerweile wirklich eine Lobbyorganisation ist. Und Werner Diewald ist mit Klaus Bonhoff, dem ehemaligen Abteilungsleiter, seit 2009 bekannt. Das hat das Ministerium auch so gesagt. Und das Ministerium hat auch eingeräumt, dass es da ja eine freundschaftliche Verbindung gibt und dass die beiden Herren auch in Urlaub fahren gemeinsam.
Zuerst haben Sie dann festgestellt, in diesem ersten Bericht der Innenrevision, dass es diese Förderanträge gab von Diewald, die Mails, die er geschickt hat. Und dann hieß es, ja, aber Bonhoff hätte gar keinen Einfluss darauf genommen. Der hätte die einfach nur an seine Untergebenen weitergeleitet. So, und in der Spiegelgeschichte, und das macht es dann so brisant, stand dann plötzlich drin, dass es nicht nur einfach weitergeleitet worden sind, sondern dass er das auch befürwortet hat.
Ich versuche es vielleicht noch mal ein bisschen zu rekapitulieren. Also April 2021, Herr Diewald spricht mit Herrn Bonhoff bei einer Veranstaltung. Da geht es um ein neues Wasserstoffprojekt. Und dann schreibt der Diewald eine E-Mail mit ergänzenden Unterlagen, ja, hieß es vom Ministerium aus, an den Abteilungsleiter. Und der Abteilungsleiter leitet das an einen ihm unterstellten Referatsleiter weiter. Es geht da um Innovationscluster, High Mobility heißt das, und um 1,5 Millionen Euro Fördergelder, die Diewald für den Wasserstoffverband haben will. Und jetzt ist es so, das hat das Ministerium auch gesagt, der Bonhoff da durchaus Einfluss genommen hat auf den Prozess. Also er hat mündlich befürwortet dieses Anliegen seines Freundes, hat es weitergeleitet intern an den Referatsleiter, ja, mit der Formulierung wie besprochen. Und der Diewald hatte ein Zeitproblem, so hat es der Spiegel geschrieben. Der wollte also dieses Projekt schnell an den Start bringen. 2021 war Wahljahr. Ende des Jahres kam eine neue Bundesregierung und es war unklar, ob dann mit der Wasserstoffförderung alles beim Alten bleibt. Und offenbar war das der Hintergrund, dass der Wasserstoffverband da auch so ein bisschen für den bisschen Zeitdruck da war. Und es ist so, dass der Herr Bonhoff dann in der Wartezeit, bis der Antrag bewilligt war, auch dann intern nochmal nachgehakt hat. Ja, wie ist der Plan dazu? Also wie ist der Stand bei dem Projekt? Und Ende des Jahres, im Dezember, kurz vor Kassenschluss hieß es dann, wurden dann die 1,5 Millionen Euro bewilligt.
So, und das war dann die Zeit, als Andi Scheuer das Verkehrsministerium verlassen musste. Und er hat ja noch mal ein paar andere Millionengeschichten verbockt. Mit der Mautgeschichte wäre eigentlich auch noch mal eine klasse Macht- und Millionenfolge. Ein Wahnsinnsfall. So, jetzt kommt Volker Wissing als neuer Minister rein und der erbt diese ganze Geschichte. Und jetzt ist natürlich die entscheidende Frage dabei, welchen Einfluss hat der Bonhoff genommen? Und es ist fürs Ministerium super peinlich, dass sie erst gesagt haben, nein, da wurde überhaupt gar kein Einfluss genommen. Und jetzt stellt sich heraus, dass ihre Arbeit auch nicht sauber war, also die Aufklärungsarbeit. Und sie haben jetzt sämtliche Wasserstoffprojekte auf Eis gelegt. Also alle Fördergelder sind jetzt gestoppt worden. Es wird jetzt nochmal alles im großen Maße untersucht. Und das Ausmaß dieser Affäre, das ist momentan auch überhaupt noch nicht ersichtlich.
Das ist tatsächlich offen. Ich muss allerdings sagen, was mich irritiert hat, schon als die im Sommer nach den ersten Prüfungen der Revision seitens des Ministeriums gesagt haben, ja, da ist nichts dran an den Vorwürfen, da haben die ja klar gesagt, es gibt freundschaftliche Verbindungen von Herrn Bonhoff zu führenden Leuten aus dem Wasserstoffverband, der ist mit denen in Urlaub gefahren. Es ist so, das wissen wir auch aus dem Fall Greichen, dass die ganzen Leute, die in den Ministerien oben arbeiten, überhaupt alle in der Bundesverwaltung, angehalten sind, Privates und Dienstliches strikt zu trennen.
So, jetzt ist die aktuelle Affäre hochgeploppt und wir haben uns ja dann darüber gewundert, dass das Handelsblatt, die ja eigentlich die Geschichte aufgedeckt haben, dass die jetzt nach der Spiegelberichterstattung, wo auch der Bonhoff rausgeflogen ist, so zurückhaltend berichtet haben. Und was mich auch gewundert hat, dass der Reporter, der Daniel Delhaes, der damals diese Geschichten aufgedeckt hatte, dass der jetzt auch gar nicht mehr in der Berichterstattung vom Handelsblatt als Autor auftaucht.
Das ist mir auch sofort aufgefallen. Es hat mich total verwundert, weil wenn du als Reporter so eine Affäre aufdeckst, dann bist du auch der oder bist du diejenige, die dann auch immer vorne dabei ist und das immer weiter vorantreibt. Und das ist ja auch total wichtig, weil die besten Informationen hast du.
Und deswegen haben wir dann auch mal angefangen, diese Geschichte, also Geschichte 2, zu recherchieren, die natürlich eine super spannende auch Mediengeschichte ist. Auf die gehen wir jetzt ein. Also, im vergangenen Sommer legt der Delhaes los. Wir haben ja gerade berichtet, im Juli hat er seine erste Geschichte mit dem Titel Ein unangenehmer Verdacht veröffentlicht. Und dann hat sich herausgestellt, dass es zwischen Delhaes auf der einen Seite und der Chefredaktion auf der anderen Seite immer stärker auch zu Schwierigkeiten gekommen ist.
Man muss vielleicht dazu auch sagen, dass der Herr Bonhoff, der Abteilungsleiter, diese Berichterstattung über seine mutmaßlich fragwürdigen Freundschaften nicht auf sich hat sitzen lassen. Es ist vermerkt im Ministerium intern, dass es dann im August einen Anruf von Minister Volker Wissing bei Bonhoff gab, der sich offenbar erkundigen wollte, was da jetzt los ist. Und da hat Herr Bonhoff schon gesagt, dass er sich rechtlich wehren will gegen diese Berichterstattung. Und dazu scheint es auch gekommen zu sein.
Also er hat sich ja öffentlich, der Bonhoff, nie dazu geäußert. Aber Nein. Er hat dann wohl eine eidesstattliche Versicherung abgegeben über einzelne Punkte, die seiner Meinung nach in der Handelsblatt-Geschichte falsch waren. Und dann ist plötzlich der Reporter Daniel Delhaes unter Druck geraten. Da hat die Rechtsabteilung und die Chefredaktion hat plötzlich gesagt, du muss deine Quellen offenlegen. Und hier kommen wir jetzt auf einen ganz wichtigen Punkt, nämlich den Quellenschutz. Und das Interessante ist, dass natürlich das Handelsblatt, da arbeiten ja wirklich sehr, sehr gute Kollegen, das muss man wirklich sagen, die machen auch tolle investigative Geschichten, mit denen rühmen sich aber auch sehr gerne. Und insbesondere der Chefredakteur Sebastian Mattes, der erzählt natürlich häufig davon, was sie für tolle investigative Recherchen machen. Und in einer Folge vom Handelsblatt-Podcast Disrupt mit dem Titel Vom Whistleblower bis zur Schlagzeile, wie arbeitet das Handelsblatt-Investigativteam, erschienen am 12. Januar diesen Jahres, bricht Handelsblatt-Chefredakteur Sebastian Mattes sogar eine Lanze für den Investigativjournalismus. Also während das, was wir heute über den Umgang mit Quellen wissen, diese Aussagen natürlich in ein etwas anderes Licht rücken.
Sie sprechen dann mit hunderten Informanten, lesen abertausende Dokumente und mitunter lassen sie eine künstliche Intelligenz Millionen von E-Mails durchforsten. Sie erzählen Geschichten, von denen einige wollen, dass sie lieber nicht erzählt werden. Und genau das ist ja eine der wichtigsten Aufgaben von Journalismus. Journalisten müssen grundsätzlich an Geschichten arbeiten, die noch nicht erzählt wurden, Recherchen machen, die auch unangenehm sind für politische Organisationen, für Unternehmen.
So, Tobias, wir wissen ja aus unserer journalistischen Arbeit, gerade in diesem investigativen Bereich, wie wichtig es natürlich ist, mit den Quellen umzugehen. Und der Daniel Delhaes ist dann offenbar wirklich extrem unter Druck gesetzt worden. Und es heißt aus der Redaktion, so wie wir es dann auch recherchiert haben, dass er auch seine Quellen gefragt hat, ob sie zur Verfügung stehen, ob er sie seiner Chefredaktion und möglicherweise dann auch für diesen Gerichtsprozess offenlegen kann. Und die haben dann gesagt, nee, sie wollen das nicht, was ehrlicherweise auch üblich ist.
Vollkommen üblich. Es ist ja so, dass es halt Menschen gibt, die sich an Journalisten wenden, weil sie zum Beispiel einen vermeintlichen Missstand beobachtet haben und möchten, dass wir recherchieren. Das sind aber in der Regel Menschen, die dann nicht vor Gericht erscheinen möchten und sagen, hallo, ich bin XY und wohne da und da. Es geht auch um Vertrauen, dass du als Reporter den Leuten, mit denen du sprichst, den Quellen auch versichern kannst, dass ihr Name nie irgendwo auftauchen wird.
Auch nicht bei der Chefredaktion zum Beispiel. Also wenn du jetzt eine heikle, brisante Geschichte recherchierst und kommst dann zu mir und sagst, Mensch, das ist eine spannende Geschichte und so weiter und ich habe da mit jemandem gesprochen und der hat mir das und das erzählt. Wenn du mir die Quelle verrätst, ist es in Ordnung, aber ich würde dich natürlich niemals dazu drängen zu sagen, du musst mir die Quelle verraten. Entscheidend ist halt, ob die Quelle auch etwas beweisen kann, etwas vorlegen kann. Deswegen sind wir natürlich immer sehr stark an Dokumenten interessiert. Und hier ist jetzt folgender Fall eingetreten. Also, Daniel Delhaes sagt, die Quellen wollen nicht reden. Die wollen auch nicht vor Gericht aussagen. Und dann drohte natürlich für das Handelsblatt, dass sie gegen den Bonhoff vor Gericht verlieren. Dass dann einzelne Passagen der Berichterstattung verboten werden. Und dann ist etwas passiert. Das muss man wirklich sagen. Das ist ein Tabubruch im deutschen Journalismus. Dann hat das Handelsblatt ein Gutachten in Auftrag gegeben. Ein Gutachten, das habe ich so noch nie gehört.
Ja, ich habe sowas auch noch nie gehört. Das Handelsblatt hat offenbar ein Gutachten in Auftrag gegeben bei einer externen Kanzlei, um zu klären, ob man Herrn Delhaes im Grunde zwingen kann, seine Quellen offenzulegen.
Und das ist natürlich etwas, ich habe es ja eben schon gesagt, Tabubruch. Warum ist das ein Tabubruch? Weil der Informantenschutz natürlich sehr wichtig ist. Da haben wir nachher auch noch einen Experten dazu. Jetzt hat sich diese Kanzlei wirklich mit der Frage beschäftigt, kann man einen Reporter dazu zwingen, seine Quellen offenzulegen, auch wenn er sagt, aus Grund von Informantenschutz will ich die nicht preisgeben. Und wir wissen nicht ganz genau den Inhalt, also die genauen Formulierungen. Wir haben aber bei der Recherche rausbekommen, in welche Richtung das geht. Also dieses Gutachten geht nicht von einem klaren Ergebnis aus. Und zwar deswegen, weil sie sagen, es gibt noch keine eindeutigen Urteile in der Rechtsprechung dazu. So, das ist auch relativ klar, weil unserer Kenntnis nach auch noch kein Medium es bisher gewagt hat, so ein Gutachten überhaupt in Auftrag zu geben.
Soweit wir wissen, hat die Kanzlei für das Handelsblatt auch die Frage erörtert, ob man arbeitsrechtliche Maßnahmen gegen den Reporter einleiten könnte. Stichwort Abmahnung. Also das wäre natürlich ein massiver Vorgang.
Aber es war nicht eindeutig. Sie haben dann auf der anderen Seite auch gesagt, naja, das ist natürlich schon ein massiver Eingriff in die Grundrechte des Journalisten mit dem Informantenschutz. Aber plötzlich lag jetzt dieses Gutachten vor. Das lag der Chefredaktion vor, also dem Chefredakteur Sebastian Mattes. Und das war jetzt mitten in dieser Auseinandersetzung mit dem Klaus Bonhoff. Und kurz nachdem dieses Gutachten vorgelegt hat. Wir wissen nicht genau, wie man dann intern damit umgegangen ist, aber auf jeden Fall war es so, dass kurz nachdem dieses Gutachten da war, hat das Handelsblatt einen Deal mit Bonhoff gemacht.
Es gab einen außergerichtlichen Vergleich, das heißt, man hat sich irgendwo nicht vor Gericht getroffen, um das Ganze klären zu lassen, was eventuell gestrichen werden muss, ob einzelne Passagen abgeändert werden müssen oder dergleichen, sondern das Handelsblatt hat sich letztlich innerhalb dieses Deals dazu verpflichtet, eine Klarstellung herauszuschicken und die Korrekturhinweise unter die Texte zu setzen, die natürlich diese ganze Berichterstattung völlig in Zweifel gezogen haben.
Weil es waren ja eigentlich nur einzelne Passagen, die dort verboten wurden. Und der Kern der Berichterstattung, der war eigentlich immer noch da. Aber man hat eigentlich durch diesen Deal, durch diesen juristischen Deal, viel mehr eingeräumt und zurückgenommen aus der Berichterstattung, als notwendig war.
Vielleicht müssen wir dann auch nochmal ins Detail gehen, in die Berichterstattung von Herrn Delhaes. Er hat über mutmaßlich zwei Freunde des Abteilungsleiters gesprochen. Das ist einmal der Herr Diewald, der Lobbyist vom Wasserstoffverband. Da sagt ja auch das Ministerium, das ist ein Freund des Abteilungsleiters, die fahren auch zusammen in Urlaub. Und dann ging es um einen bayerischen Unternehmer, mit dem der Bonhoff auch befreundet sein soll und im Urlaub gewesen sein soll. Und da hat Herr Bonhoff halt erklärt, nee, das ist kein Freund von mir und wir sind auch nicht zusammen verreist. Und an der Stelle hat er angesetzt, als er gegen die Berichterstattung vorgegangen ist. Und da ist auch das Handelsblatt quasi dann in der Klarstellung drauf eingegangen, indem sie gesagt haben, uns liegen jetzt neue Erkenntnisse vor, dass eben die beiden Männer nicht miteinander befreundet sind. Und sie haben dann auch geschrieben, ja, aufbauend auf dieser Freundschaft, die nicht belegt ist, haben wir behauptet, dass oder beziehungsweise so dargestellt, dass es da zu Unregelmäßigkeiten gekommen sein könnte. Ne? Sinngemäß ist wiedergegeben. Ja, und damit haben sie eigentlich die ganze Story zum Einsturz gebracht. Obwohl es ja so war, dass die Freundschaft zu dem anderen Lobbyisten ja unbestritten war.
Und das haben wir ja immer mal wieder, da werden wir nachher auch noch mal ein Beispiel nennen, dass natürlich die Gegenseite oftmals versucht, einzelne Passagen anzugreifen und zu verbieten, um die Glaubwürdigkeit der Berichterstattung zu erschüttern. So, das Handelsblatt zieht diese Geschichte quasi zurück, knickt ein auf sehr spektakuläre Weise, muss man schon sagen. Und jetzt ist natürlich auch die Frage, wie war denn der Delhaes da überhaupt eingebunden? Weil der war da offenbar gar nicht eingebunden, wie wir das rausbekommen haben. Also der, dass dieser Deal ist, ohne seinen Zutun gelaufen, weil er war natürlich der Reporter, der diese ganze Geschichte aufgedeckt hat. Und der wurde dann immer mehr offenbar isoliert in der Redaktion, wurde auch nicht nur unter Druck gesetzt, so wie wir es vorhin berichtet haben, sondern wurde dann auch mehr oder weniger mundtot gemacht. Und es gibt dann eine wirklich sehr krasse Mail, die der Chefredakteur Sebastian Mattes dann am 10. September vergangenen Jahres an die gesamte Redaktion geschickt hat. Das war kurz nach diesem Deal und die haben wir euch jetzt mal einsprechen lassen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch wenn die Zahlen noch schlecht sind, es war inhaltlich in vielen Teams ein guter Start ins zweite Halbjahr. News aus der Unternehmenswelt, ein paar hochkarätige Interviews und Politik-Scoops, die teilweise international Schlagzeilen gemacht haben. Allerdings haben wir mit einer schmerzhaften Richtigstellung gerade auch einen Dämpfer bekommen. Peter musste den Deal mit der Gegenseite eingehen, weil wir aufgrund der wackeligen Quellenlage jedes Verfahren in der Sache verloren hätten. Lasst uns daraus lernen. Wir wollen ausdrücklich mehr Geschichten, die Märkte bewegen und große Debatten auslösen. Wir wollen Nachrichten machen und nicht den Nachrichten hinterher schreiben. Nur so können wir unsere Position als relevantes Medium für Wirtschaftsentscheider noch ausbauen. Aber lasst uns die Risiken reduzieren. Lasst uns heikle Recherchen bevorzugt in Teams bearbeiten. Nehmt im Zweifel jemanden von Investigativ dazu. Grundsätzlich ist es ein Qualitätsmerkmal einer Geschichte, wenn mehrere Autoren und Autorinnen mitgearbeitet haben, weil Menschen mit unterschiedlichen fachlichen Hintergründen mehr sehen. Zur Erinnerung: Quellen und heikle Recherchen müssen zudem von der Ressortleitung abgenommen und freigegeben werden. Eine Freigabe von Peter Koppe ersetzt die redaktionelle Entscheidung nicht. Peter macht einen super Job, er muss jede heikle Geschichte sehen. Aber er hat nur eine beratende Funktion, kann also redaktionell nicht das letzte Wort haben. Bei Geschichten, die potenziell Märkte bewegen oder Karrieren von Menschen beenden können, müssen Quellen und Recherchen zudem von der Chefredaktion freigegeben werden. Auch das nur noch einmal zur Erinnerung. In den meisten Fällen wird das ja auch schon so gehandhabt. Fehler passieren, da mache ich mir keine Illusion. Und ihr wisst auch, dass für mich gilt, im Zweifel stehe ich hinter dem Reporter oder der Reporterin. Aber wir dürfen auf keinen Fall unkalkulierbare Risiken eingehen, das schadet letztlich allen. Vor allem ist mir wichtig, dass wir aus solchen Dingen lernen und immer versuchen, besser zu werden.
Peter Koppe, das ist der Leiter der Rechtsabteilung, der ja auch dieses sehr umstrittene Gutachten in Auftrag gegeben hatte bei der externen Kanzlei in Abstimmung mit der Chefredaktion. Ja, und ich finde das natürlich sehr ungewöhnlich, weil der Mattes, der hat ja, ohne dass er den Namen Delhaize genannt hat, natürlich den eigenen Mitarbeiter, den eigenen Reporter hier an den Pranger gestellt.
Man muss ja auch sehen, der Daniel Delhaize ist jemand, der seit gut 30 Jahren hier unterwegs ist, ja, in Berlin super vernetzt ist, der viele große Geschichten gemacht hat und der vor allem in dem Bereich Verkehrsministerium da wirklich jeden kennt. Und der wird plötzlich vom Verkehrsministerium abgezogen. Der darf natürlich auch nicht mehr über diese Affäre schreiben, über die dann erstmal niemand mehr geschrieben hat nach der Klarstellung des Handelsblatts. Und das ist für seine Reputation natürlich fatal gewesen.
Und es war dann so, dass wenige Tage nach dieser Mail von dem Chefredakteur Mattes eine Sitzung des Berliner Büros, wo der Daniel Delhaize arbeitet, stattgefunden hat. Und uns haben dann Teilnehmer berichtet, dass der Daniel Delhaize sich da auch erklären wollte vor seinen Kollegen, weil er natürlich in dieser Mail vom Chefredakteur so massiv angegriffen worden ist. Ne? Von wackeliger Quellenlage und so weiter war ja die Rede. Damit wurde ja gerade seine Reputation in Frage gestellt. Und dann ist wirklich etwas passiert, weil der Berliner Büroleiter, der Thomas Siegmund, der gilt übrigens als FDP-nah, der hat ihm dann, so berichten es die Teilnehmer, das Wort abgeschnitten. Also das meine ich damit, die haben ihn dann mundtot gemacht. Er durfte sich nicht einmal zu diesen schweren Vorwürfen des Chefredakteurs erklären und kurz darauf haben sie ihm dann auch sein Ressort weggenommen, also Verkehr. Ein absoluter Verkehrsexperte, bestens vernetzt in der Berliner Politikwelt, darf nicht mehr darüber schreiben, darf nicht mehr über die Affäre schreiben und das ist natürlich ein Vorgang, den ich schon, ja, da muss man schon sagen, das ist nah am Medienskandal.
Und weil es sich um so einen ungewöhnlichen und eigentlich Präzedenzfall handelt, haben wir nochmal mit einem Rechtsexperten gesprochen, Felix Gatzmager, der arbeitet bei Axel Springer im Justizariat. Da berät er uns Journalistinnen und Journalisten, auch bei Business Insider, ja, bei heiklen Geschichten, presserechtlichen Fragen. Und wir haben ihn zum Beispiel gefragt, wie das in der Praxis so abläuft, wenn Medienanwälte eine Berichterstattung angreifen oder wenn jemand ja versucht, auch eine Berichterstattung zu unterdrücken oder eben aus der Welt zu schaffen.
Häufig erfahren die Betroffenen, ob das jetzt ein Unternehmen ist oder vielleicht auch mal eine Privatperson, irgendein Prominenter oder ähnliches, davon, dass ihnen ein gewisses Ungemach droht, erst dadurch, dass ihr eine Konfrontation schickt als Journalistin. Das ist presserechtlich häufig nötig. Ansonsten gebietet es der Anstand in den Fällen, wo es nicht nötig ist. Und dann schrillen alle Alarmglocken. Meistens ist eine kurze Frist gesetzt. Die Konfrontation enthält ziemlich unangenehme Fragen zu unlauteren Geschäftsgebaren möglicherweise, zu individuellen Verfehlungen, ob das jetzt strafrechtlicher Art ist oder auch irgendwas anderes, was vielleicht nicht ganz so koscher ist, Ehebruch oder ähnliches. Und dann müssen die Betroffenen handeln. Große Unternehmen haben eine eigene Rechtsabteilung, in der Regel haben eine große Kommunikationsabteilung und diese Stellen beschäftigen sich dann damit. Gegebenenfalls schalten sie auch einen spezialisierten Presserechtsanwalt dazu. Privatpersonen gehen in der Regel direkt zum Anwalt. Was dann folgt, ist eine Antwort, die meistens ziemlich inhaltsleer ist, was die eigentlichen Fragen angeht und in der Regel aber lange Rechtsausführungen enthält, warum man diese Berichterstattung auf gar keinen Fall mehr zu bringen darf. Pauschal wird meistens festgestellt, dass man falschen Annahmen aufgesessen ist, dass die Fragen das schon zum Ausdruck bringen. Jedenfalls aber aus den verschiedensten Gründen, dass alles nicht zulässig sei, man sich strafrechtliche Schritte vorbehalte und so weiter und so fort.
So, und jetzt kommen wir nochmal zu der Handelsblatt-Berichterstattung, zu unserer Recherche. Und da habe ich den Felix Gatzmager gefragt, ob er schon mal davon gehört hat, dass ein Verlagshaus in Deutschland ein Gutachten in Auftrag gegeben hat, das überprüfen soll, ob man den Reporter zwingen kann, die Quellen offenzulegen.
Ich war ziemlich schockiert, als ich gehört habe, dass das Handelsblatt auch in Abstimmung mit der dortigen Rechtsabteilung wohl einen Auftrag erteilt hat, an eine externe Kanzlei zu prüfen, inwiefern man auch mit arbeitsrechtlichen Mitteln einen Redakteur dazu zwingen kann, seine Quellen offenzulegen. Also das ist, ich würde sagen, die heilige Kuh des Journalismus. Informanten- und Quellenschutz leitet sich unmittelbar aus der Pressefreiheit, also auch aus dem Grundgesetz ab. Es gibt für Journalisten in den verschiedensten Prozessordnungen, im Zivilprozess, auch im Strafprozess, Zeugnisverweigerungsrechte. Das liegt daran, dass Journalisten genauso wie Anwälte, Ärzte, Pfarrer, Steuerberater sogenannte Berufsgeheimnisträger sind. Und deswegen sind deren Geheimnisse zu schützen. Ja, und das gilt nach außen, das gilt aber nach eurer Auffassung und nach meiner Auffassung, eigentlich nach ganz allgemeiner Auffassung von Journalisten und Verlagen auch intern. Ja, denn jede Weitergabe über die Person des Informanten, woher die Informationen stammen, aus welcher Quelle sie stammen, kann diese Quelle gefährden. Und eigentlich muss eine Redaktion durch Vertrauen funktionieren zwischen Chefredaktion und dem Reporter und untereinander. Und deswegen fand ich diese Information, dass da so ein Gutachten eingeholt wurde, echt schockierend. Kajan, wärst du oder auch einer der anderen Chefredakteure hier im Haus auf mich zugekommen? Ich hätte ziemlich drastisch, glaube ich, meine Meinung gesagt, dass ich davon sofort Abstand nehmen würde und einen Teufel tun würde, da eine externe Kanzlei auch mit arbeitsrechtlichen Prüfungen zu beauftragen.
So, jetzt wollen wir noch mal ein bisschen erzählen über auch unsere Arbeit, weil da gibt es natürlich auch sehr viele Parallelen, gerade dieser Quellenschutz, der Informantenschutz, der ist total wichtig. Und wir hatten vor kurzem Jahr die Folge zu Kawa Yonosi. Erinnert euch, der umstrittene ehemalige SAP-Personalchef, der ja Mitarbeiter unter Druck gesetzt haben soll, eine Angstkultur verbreitet haben soll. Ja, da war auch von Machtmissbrauch die Rede und wir hatten dort auch wirklich monatelang recherchiert und mit früheren Mitarbeitern von ihm gesprochen. Und das war eine sehr schwierige Recherche, weil die wollten ja auch nicht offen auftreten und ihre Namen nennen. Und ich fand das auch dann auch interessant, als wir dann die Folge und die Geschichte veröffentlicht haben, haben dann so einige uns geschrieben, ja, die Aussagen von den früheren Mitarbeitern von ihm, die seien ja auch sehr allgemein gefasst. Und zwar haben wir das extra gemacht aus Quellenschutz.
Es ist ja tatsächlich so, dass wir Quellen schützen, indem wir sie nicht identifizierbar machen. Das heißt, jemand meldet sich bei uns, im Unternehmen arbeitet oder irgendwo anders, wo er was beobachtet oder wo sie was beobachtet hat. Und wir erfahren dann sehr viele Details und wir würden das auch alles immer sehr gerne aufschreiben. Aber oft geht das nicht, weil es dann Beobachtungen sind, die diese einzelne Person gemacht hat. Und wenn wir das aufschreiben würden in dieser Detailfülle, dann wäre im Unternehmen auch relativ schnell klar, wer uns da mit Informationen versorgt hat.
Und bei Kawa Yonosi war die besondere Geschichte, dass die Leute ja so eine Angst vor ihm hatten. Und wenn wir jetzt diese Vorwürfe konkretisiert hätten, dann wäre klar gewesen, wer wären die einzelnen Ex-Mitarbeiter, die ihn belasten würden. Und das wollten wir auf jeden Fall vermeiden. Und das ist eine Geschichte, wo der Quellenschutz halt super wichtig ist. Da mache ich mich lieber, auch gerade bei dieser Kawa Yonosi-Geschichte, vielleicht auch ein kleines Stück angreifbar, dass die Vorwürfe nicht so konkret sind. Aber das Schlimmste wäre, wenn die Quellen wirklich erkennbar sind. Und ich kann mich zum Beispiel noch an eine sehr spektakuläre Recherche erinnern. Das hatten wir hier auch als Macht- und Millionenfolge. Da ging es auch auch ganz wichtig um diesen Quellenschutz. Das war bei VW Dieselgate. Ihr erinnert euch, die große Abgasaffäre. Der Vorstand hat den Ingenieuren die Schuld gegeben. Wir haben dann recherchiert, haben uns mit diesen kleinen Ingenieuren, so wurden sie dann vom Vorstand genannt, getroffen. Und das dauerte total lange, bis die sich dann auch ja geöffnet haben. Und die wollten natürlich nicht, dass ihre Namen irgendwo bekannt werden, weil das wäre eine dramatische Geschichte für die gewesen. Und da ist dann dieses Vertrauensverhältnis entstanden. Sie haben uns dann die Dokumente gegeben, die dann auch den Vorstand belastet hat. Und ja, ich bin ein Stück stolz darauf, dass bei solchen Recherchen dann auch Jahre später nicht rauskommt, wer uns eigentlich die Informationen gegeben hat. Und deswegen ist diese Frage mit dem Quellenschutz so entscheidend.
Das ist das Elementarste unserer Arbeit. Es ist natürlich, wie du sagst, am besten ist es, wenn wir Dokumente in der Hand haben, die auch mehrere Menschen irgendwo in der Hand hatten, sodass man gar nicht die Quelle nachvollziehen kann. Aber wenn man diese doch dann auch oft sehr persönlichen Informationen hat, da immer drauf zu achten, auch im Sinne der Quelle. Es ist ganz oft so, dass jemand auch sagt, ja, ich erzähle Ihnen alles und dann müssen wir sagen, das ist sehr gut, aber ich werde das nicht alles schreiben können, auch weil ich eine Verantwortung Ihnen gegenüber habe, damit niemals öffentlich wird, dass Sie mit uns gesprochen haben.
Genau, weil diese Verantwortung ist, glaube ich, ganz wichtig und die Verantwortung endet auch nicht mit der Veröffentlichung eines Artikels, sondern die geht weit darüber hinaus. Also der Informant, der hat bei uns wirklich das höchste Gut, den höchsten Schutz und eine Geschichte ist natürlich auch immer wieder, sind die Medienanwälte. Also es ist natürlich ein gutes Recht, dass man sich gegen Berichterstattung, wenn irgendetwas nicht zutreffend ist, sich dagegen wehrt. Super wichtig. Aber es gibt natürlich jetzt auch eine wachsende Zahl von Medienanwälten, die versuchen dann, die Glaubwürdigkeit der Geschichte zu torpedieren, indem sie sich einzelne Passagen raussuchen. So ein bisschen auch, wie das beim Handelsblatt dann gelaufen ist mit dem Bonhof. Und ich kann mich noch sehr gut an den Beginn der RBB Schlesinger-Affäre erinnern. Da war das so, dass die Patricia Schlesinger, die Intendantin, nach schweren Vorwürfen mit Luxusabendessen und teurem Auto und diesen ganzen Geschichten, die ihr alle kennt, dass die gesagt hat, so, ich gehe jetzt mit allen presserechtlichen Möglichkeiten gegen Business Insider vor. Dann hat sie den bekannten Medienanwalt Christian Scherz engagiert und der hatte den klaren Auftrag, finde irgendetwas in der Berichterstattung, was angreifbar ist, damit ich dann sagen kann, Business Insider hat einen Fehler gemacht und dann ist die Glaubwürdigkeit von Business Insider erschüttert.
Ich vergleiche das immer mit so einem Spiel Jenga, das kennt vielleicht jeder, da baut man aus solchen Bauklötzen Türme und muss dann immer ein Klötzchen nach dem anderen rausziehen, in der Hoffnung, dass er nicht umfällt. Und im Grunde ist genau das, was die Medienanwälte tun. Sie ziehen einzelne Details aus der Recherche raus und hoffen, dass damit die ganze Story zum Einsturz kommt. Die Öffentlichkeit kann das ja oft gar nicht dann nachvollziehen. Dann heißt dann, ja, ein Detail stimmte nicht. Manchmal muss man als Medium dann, ja, weil man vielleicht auch nur eine mündliche Quelle hat, dann dieses Detail rausstreichen. Das ändert an der ganzen Berichterstattung nichts. Aber die Gegenseite geht dann raus und sagt, die mussten was unterlassen. Eigentlich trifft das alles gar nicht zu, was die schreiben. Also ein kleines Teilchen wird dann für die ganze Geschichte genommen, um dann auch die Glaubwürdigkeit der Medien zu unterhöhlen.
Ja, und da wird ein PR-Spin draus gemacht. Es gibt ja inzwischen eine neue Branche, oder die ist ja auch schon ein bisschen länger da, Litigation-PR. Also Leute, die jetzt nur diese Prozess-PR-Nummer machen, also PR-Berater, die da aktiv sind. Die RBB-Schlesinger-Geschichte ist dann natürlich auf sehr fatale Weise zum Rohrkrepierer für Frau Schlesinger geworden, weil sie hat dann den Christian Scherz, den Medienanwalt, offenbar falsch unterrichtet und er hatte dann in der Tat so eine Unterlassungsaufforderung an uns geschickt mit so ein paar Punkten und bei dem einen Punkt hieß es auch, ja, da würde der Verwaltungsratsvorsitzende, der damalige Verwaltungsratsvorsitzende Wolf-Dieter Wolf, eine eidesstattliche Versicherung dazu abgeben. Das Problem war, dass Wolf das nicht konnte, weil er sonst gelogen hätte und er hat diese eidesstattliche Versicherung nicht abgegeben. Damit ist natürlich der Gegenangriff total erschüttert worden und das, was sie eigentlich versucht hatte, also unsere Glaubwürdigkeit zu erschüttern, ist ins Gegenteil verkehrt worden und ihre Glaubwürdigkeit wurde dadurch massiv erschüttert.
Das war ein großer Bumerang beim RBB, wobei der RBB So viel kann man sagen, glaube ich, in der Krisenkommunikation, der auch nicht immer so ganz glücklich, nicht nur an diesem Beispiel, ja, vorgegangen ist.
Wir haben ja jetzt auch knapp 2 Jahre nach Beginn dieser RBB-Affäre auch einen Fall, über den wir, Tobi, vor kurzem berichtet haben, wo ausgerechnet, ja, eine Ikone des RBB massiv intern angegriffen worden ist. Das ist jetzt ein bisschen anders als beim Handelsblatt, aber lass uns das noch mal kurz besprechen, weil das hat mich auch ein Stück erschüttert.
Mich hat das auch sehr getroffen. Jörg Wagner, ein sehr renommierter Kollege, macht seit knapp 30 Jahren das Medienmagazin bei Radio 1. Und was ich auch sehr beeindruckend fand, der hat in diesem Medienmagazin vom RBB die ganze RBB-Affäre begleitet und viel zur Aufklärung beigetragen. Und Schlesinger ist schon lange weg. Eigentlich denkt man, der Sender kommt zur Ruhe. Und jetzt gerät der Wagner unter Druck. Und das hätte ich auch nicht für möglich gehalten.
Ja, die haben ihm jetzt aus seinem Podcast, aus seiner Sendung auch bestimmte kritische Stellen rausgestrichen, die dann wiederum andere im RBB nicht so gut gefallen haben. Eigentlich ein Vorgehen, was überhaupt nicht möglich ist. Es gibt ja mittlerweile immer mehr solcher Fälle, ne? Also letztes Mal gab es ja auch die Geschichte, dass bei der Süddeutschen ein interner Informant gesucht werden sollte. Da wurden Mails der Kollegen ausgespäht quasi. Also ich will jetzt nicht auf jede Affäre hier eingehen, aber das sind natürlich Sachen, die uns als Journalisten beunruhigen, weil es ist nur nicht nur ganz wichtig, dass du, wenn du Gegenwind bekommst von den Medienanwälten, dass du da nicht einknickst, sondern es ist natürlich total wichtig, dass du eine Rückendeckung hast für deine Reporter, gerade bei schwierigen Recherchen.
Ja, bei der Süddeutschen, da wurden ja auch mal die IP-Adressen da überprüft, wo es nachher hieß, ja, da hat man ja eigentlich nicht so inhaltlich in die ganze Korrespondenz reingeschaut, aber man kann natürlich die ganzen Kontakte nachvollziehen.
Genau, da ging es um einen Bericht vom Medieninsider von Marvin Schade, der den Medieninsider macht. Der hatte über Interna bei der Süddeutschen Zeitung berichtet und sie wollten rausbekommen, wer der eigene Maulwurf ist. Und das ist halt so ein Problem, ne? Wenn du als SZ oder als Handelsblatt oder so, wenn du halt selber hart gegen Unternehmen vorgehst, wo dann ja nach der Berichterstattung die Maulwürfe gesucht werden, dann musst du selber da ein ganz anderes Fingerspitzengefühl haben und da kannst du deine eigenen Leute nicht unter Generalverdacht stellen, beziehungsweise sie so behandeln, wie das bei dem Daniel Delhaize beim Handelsblatt gelaufen ist.
Ich fand das, was wir jetzt recherchiert haben zum Handelsblatt, auch deshalb bestürzend, weil da so tolle Kolleginnen und Kollegen arbeiten im Investigativressort überhaupt auch. Also ja, wir sind ja da immer sportlich unterwegs, ist oft ein Wettlauf ja zwischen den Kollegen dort und uns, wer es als erster eine Geschichte dann hart kriegt, wie wir sagt, und damit rausgehen kann. Und man liest es ja täglich und kennt die ganzen Kollegen ja oft auch persönlich. Und deshalb, dass dieser Umgang dann so war, wie es sich in der Recherche jetzt dargestellt hat, traurig, muss man sagen.
Ja, und es ist jetzt natürlich sehr spannend, wie das Handelsblatt diese eigene Affäre jetzt intern aufarbeitet. Es sind ja eklatante Fehler gemacht worden, gerade dieser von uns beschriebene Tabubruch mit dem Gutachten und wie der Daniel Delhaize behandelt worden ist, das geht natürlich überhaupt nicht. Also er darf bis heute nicht über die Affäre berichten, obwohl er alles angestoßen hat.
Wir haben uns natürlich gefragt, wie das Handelsblatt ja diese ganze Wasserstoffaffäre und die Affäre, die sich dann im Handelsblatt intern angeschlossen hat, heute bewertet und was auch die Chefredaktion zu diesen ganzen Vorgängen sagt, die wir recherchiert haben. Da hat uns der Chefredakteur Sebastian Mattes auch eine sehr ausführliche Stellungnahme zukommen lassen. Und er hat gesagt, dass seinerzeit, also im September, als sie diese Berichterstattung korrigiert haben, das Handelsblatt, ich zitiere das, nach sorgfältiger Abwägung aller vorliegenden Informationen und Prüfung der Quellen zu der Einschätzung gelangt sei, dass die ursprüngliche Darstellung nicht ausreichend belegt sei. Wir haben uns auch erkundigt, ob das Handelsblatt die Korrekturhinweise, die man damals online platziert hat, jetzt irgendwie wegnehmen will. Also löschen will nochmal. Da hat Herr Mattes gesagt, dass man das derzeit juristisch prüfe. Was er auch gesagt hat, ist, dass gegen den Reporter Delhaize keine arbeitsrechtlichen Maßnahmen ergriffen worden seien und O-Ton, er sei ein geschätztes Mitglied der Redaktion. Allerdings nicht geäußert hat er sich zu diesem externen Gutachten, das in Auftrag gegeben worden sein soll, über das wir berichtet haben, wo es darum ging, eben Herrn Delhaize, ja, eventuell zur Herausgabe seiner Quellen zu zwingen.
Also der ist natürlich jetzt, der Sebastian Matthes, durch diese Veröffentlichung unter Druck geraten, auch in Erklärungsnöte, weil er sich natürlich immer wieder hingestellt hat und gesagt hat, wie toll die investigative Arbeit des Handelsblattes ist. Und wenn da so ein wichtiger Punkt wie der Quellenschutz da angetastet wird, dann hat das natürlich ein starkes Geschmäckle. Ja, wirklich spannender Fall, Tobi, den wir heute hier dargestellt haben. Also zwei Folgen in einer quasi.
Ja.
Zwei Affären in einer Folge. Und ja, ich hatte ja vorhin angekündigt, es gibt noch ein Update. Ich suche ja jemanden, der statt Tobi hier sitzen darf. Ich hatte ja vor einigen Wochen den Aufruf gemacht, werdet Co-Host bei Macht und Millionen. Also macht mit bei Macht und Millionen, könnte man fast sagen. Und es sind wirklich tolle Bewerbungen gekommen. Wirklich richtig super Fälle. Und wir haben uns jetzt entschieden, dass wir in dieser Staffel auf jeden Fall noch eine Folge machen mit einem Hörer oder einer Hörerin als Co-Host. Wir haben einige, wo wir gesagt haben, Mensch, das sind tolle Fälle, aber die sind jetzt nicht in der direkten Verlosung drin. Da haben wir jetzt diejenigen, die sich beworben haben, angeschrieben. Die kriegen auch ein kleines Präsent, weil sie sich ja auch so viel Mühe gegeben haben bei der Bewerbung. Und wir halten euch dann natürlich weiterhin auf dem Laufenden. So, das war's für heute. Ich bin gespannt auf die nächste Folge. In zwei Wochen geht's natürlich weiter. Vielen Dank, Tobi, dass du da warst.
Ja, sehr gern, Kajan.
Tschüss. Übrigens auch an Jan nach Mauritius. Und den Fall, den wir heute aufbereitet haben, den gibt es auch als YouTube-Video. Und zwar auf unserem YouTube-Business-Insider-Kanal Scoops. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Reinschauen unbedingt und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Macht und Millionen. Eine Produktion von Business Insider. Redaktion Christine Vandenberg und Kajan Özkens. Produktion Per Semrau. Titelmusik Afonelli.